Liebe Gemeinde, der heute Predigttext im 2. Petrusbrief steht, grüße ich auch mit dem Gruß, mit dem der Schreiber dieses Briefes seine Gemeinde damals gegrüßt hat. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Amen. Wir wollen in der Stille beten, dass Gott uns durch sein Wort anspricht. Amen. Was wird nun werden? Wie sieht unsere Zukunft aus? Zwei Fragen, die viele Menschen heute und in dieser Zeit bewegen. Angesichts von Krisen, die scheinbar in immer kürzeren Abständen uns aufschrecken und unsere Planungen umwerfen. Was wird werden? Wie sieht unsere Zukunft aus, wenn unser Partner, unsere Eltern, Großeltern, eventuell auch Kinder sterben? Wie geht unser Leben weiter? Damals, als dieser Brief geschrieben wurde, war es auch eine Krisenzeit. Eine Krisenzeit für die christlichen Gemeinden, die sich so in der heutigen Türkei und anderswo gebildet hatten. Die Gründergeneration war weitestgehend gestorben. Neue Lehren drangen in die Gemeinden ein. Man konnte niemanden mehr fragen. Und Jesus Christus, auf dessen Wiederkunft und damit auf den Anbruch des Reiches Gottes man wartete, kam nicht. Die Christen damals warteten ja noch darauf, dass Jesus wiederkommt, das menschliche Chaos aufhört und das Reich Gottes beginnt. So hatte es Jesus selbst versprochen. So haben es die Propheten schon im alten Israel verkündigt. Und wie wir es vorhin in der Epistel gehört haben, war das auch in der ersten Christenheit allgegenwärtig. Aber es passierte scheinbar nichts. Wie reagiert man in einer solchen Situation? Die einen sagen, das muss man ganz anders verstehen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Dann leben wir eben unser Leben. Wir lassen es uns gut gehen. Gott gibt reichlich, wir feiern schöne Gottesdienste und sind einfach glücklich. Andere werden müde. Die Enttäuschung greift um sich, wie bei den Jungfrauen im Evangelium, und sie vergessen das alles. Manche auch wenden sich vielleicht enttäuscht und frustriert ab. Für sie haben diese Worte, haben Gott und die Kirche keine Bedeutung mehr. In der neuen Mitgliederstudie der EKD, die diese Woche vorgestellt wird, ist davon die Rede, dass noch reichlich 30% der Befragten an Jesus Christus, den Erlöser, glauben. Und andere denken auch, alles müsste ganz neu werden. Alles müsste umgewälzt werden. All die Fehler und Schwierigkeiten, mit denen wir leben, müssen überwunden werden. Und oft scheitern sie dann, so wie damals, als man Kaiser, Gott und Vaterland proklamierte oder die nationale Idee verfolgte oder auch den sozialistischen Menschen erschaffen wollte. Aber nun zurück zum Petrusbrief. In solch einer Krisenzeit will der Petrusbrief die Gemeinden ermutigen und stärken. Wie macht er das? Ich lese aus dem 3. Kapitel die Verse 8 und 9. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Unser Text trifft zwei Aussagen über Gott, die, so glaube ich, auch für uns entscheidend sind. Gott ist eben Gott. Gott kann ich nicht mit meinen menschlichen Maßstäben, meiner menschlichen Vorstellungswelt erfassen. Seinen Zeitbegriff kann ich nicht beschreiben. Der Petrusbrief zitiert hier aus dem Psalm 90, Vers 4. Dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Als Beter stehe ich staunend vor Gott und kann nur bekennen, er übersteigt Raum und Zeit. Und auch Gottes Wesen ist so unbegreiflich anders. Er hat Geduld. Er ist die Liebe. Er ist barmherzig. Er wartet auf dich und mich, bis wir das anerkennen und sagen können, mein Herr und mein Gott. Das Ziel Gottes mit dieser Welt ist nicht die Katastrophe, nicht der Untergang, sondern die Rettung von Menschen aus den Sturmfluten ihres Lebens. Die Befreiung aus ihren Gefängnissen von Schuld und Sklaverei der Sünde. Die Heimbringung der Verirrten, die sich vom Weg seiner Wahrheit haben wegziehen lassen. Die Heilung der Menschen mit verwundeten Herzen oder gebrochenen Gliedern. Und auch die Zurechtbringung derjenigen, die in selbstgemachter Frömmigkeit erstarrt sind. Gott ist so großartig. Lass es zu und schau auf ihn. Er wird es wohl machen. Der 2. Petrusbrief ermutigt und stärkt die Gemeinden, indem er zweitens zur Vergewisserung beiträgt. Der Tag des Herrn kommt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Beim Vorbereiten habe ich gemerkt, wie sehr dieser Text auch mich ermutigt und stärkt. Ich lese Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Der Tag des Herrn kommt. Unser Vertrauen ist gefragt. Kannst du das Bekenntnis, das wir unseres Glaubens, das wir vorhin gesprochen haben, mit diesem Vertrauen sprechen? Er kommt zu richten die Lebenden und die Toten. Wir haben ja auf dem Altar ganz oben den Richtenden, Jesus Christus. Und lassen wir uns von dem Bild vom Feuer in diesem Text nicht blenden. Ja, das Kommen bringt auch Gericht über diejenigen, die dieses Vertrauen zu Gott abgelehnt oder verloren haben. Aber Gott wartet, wie wir ja eben bedacht haben. Er möchte viele vor dem Feuer bewahren. Und deswegen ist es gut, sich zu fragen, wie ist es um meinen Glauben bestellt? Ist der Eintrag auf meiner Steuererklärung ein Zeugnis einer lebendigen Beziehung zu Gott? Und wie ist der Zustand unserer Gemeinden und Familien? Sind wir gerichtsfest? Diese Fragen hat auch der zweite Petrusbrief bedacht und gibt darauf klare Antworten. Ich lese jetzt die Verse 11 bis 13. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn der Tag des Herrn kommt, sollen wir im heiligen Wandel und frommen Wesen dastehen. Was heißt denn das? Und wie gestalten wir denn das mit dem Warten? Nach dem Verständnis der Bibel ist hier ein aktives Warten gemeint. Es hat praktische Folgen für unser Leben. Und gut, dass wir Zeit haben, als Christ zu leben. Im Übrigen weiß ja keiner von uns, wie viel Zeit ihm bzw. ihr bleibt. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, und wir wissen nicht, wie lange unser Leben dauert. Aber ist das nicht eigentlich eine perfekte Voraussetzung, um mit dem zweiten Petrusbrief über ein Leben im Warten nachzudenken? Das Schlüsselwort für diesen Abschnitt steht für mich am Ende dieses Textabschnittes und heißt Gerechtigkeit. Wer an Jesus Christus glaubt, der lebt schon in der Gerechtigkeit Gottes. Er oder sie geht ja in den Fußstapfen Christi. Gewiss, oft unvollkommen und zaghaft, aber er sieht, ob wir auf seinem Weg sind. Und er lockt und ruft, komm, geh weiter. Bonhoeffer und andere haben das Nachfolge genannt. Junge Leute sagen heute Jüngerschaft. Bleiben wir auf seinem Weg? Martin Luther King hat dies in seiner berühmten Traumrede angesprochen. Er erzählte ja den Traum von einer durch Christus erlösten Menschheit. Und wo die Unterschiede von Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht keine Rolle mehr spielen. Um so zu denken und zu glauben, müssen wir aus unserer Ich-Bezogenheit ausbrechen. Wir sollten im Warten auf das Reich Gottes nicht fragen, was wird aus mir, sondern was wird aus dieser Welt? Schmerzt mich diese Frage, so wie sie Gott schmerzt? Wir sollten auch nicht in erster Linie von unserer Gerechtigkeit reden, sondern von Gottes Gerechtigkeit, die allen gilt. Gehen wir auf diesen Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit mit Jesus, dann werden wir von unserem ichhaften Wesen befreit. Dann seufzen wir mit der ganzen Schöpfung und wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Hier und heute, während wir warten. Beim Warten auf den neuen Himmel und die neue Erde müssen wir den Weltpessimismus ablegen. Wir haben eine Zukunftshoffnung. Der zweite Petrusbrief beschreibt zwar nicht, wie der Himmel aussieht und was uns dort erwartet, aber er ruft uns auf einen Weg, dessen Ziel die vollkommene Gerechtigkeit ist. Und davon sollten wir reden. Ich lese noch den Vers 15 aus dem ersten Petrusbrief. Da heißt es, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.